werden die Helden geboren. Wahnsinn! Was ein Handballspiel! Oh, und jetzt zaubern die auch noch. Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel.
Leute, was macht ihr denn hier? Es war der Woche zu früh. Nächsten Dienstag ist wieder Hand aufs Herz. Ach so, nee, stimmt. Da war ja dieses Monster-Event in Hamburg. Komm, dann hauen wir eine Sonderfolge raus. Ich begrüße euch ganz herzlich zu Hand aufs Herz, der Handball-Podcast der DKB Handball-Bundesliga mit einer Spezialausgabe zum Rewe-Final Four. Ich war ja selber vor Ort in der Barclaycard Arena, durfte da dabei sein. Man muss wirklich sagen, durfte. Das war unfassbar. Die Stimmung in den vier Fanblöcken war einfach nur Wahnsinn, abgefahren. Ich saß nur ein paar Meter vor dem Magdeburger Fanblock im Finale. Mir hat so der Schädel gedröhnt, aber das ist die gute Art von Schädelweh. Handballerisch war das Niveau überragend. Es war so intensiv auf der Platte, geil anzuschauen. Michael Damgaard hat 21 Tore gemacht, 15 allein im Halbfinale für die Magdeburger. Das ist Rekord. Das gab es noch nie beim Rewe Final Four. Niklas Landin, der Kieler Keeper, hat alles gehalten. Deswegen holt der THW auch am Ende das ganz große Ding. Und ich saß nur ein paar Meter weg, als Alfred Gislason dann das letzte Mal in seiner Wahnsinnskarriere diesen Pokal hochgehalten hat. Da hatte ich echt auf einmal einen dicken Kloß im Hals. Da war ein Wahnsinnsmoment. Das alles muss ich nochmal ganz in Ruhe nachbesprechen. Deswegen bin ich nach dem Finale so eine halbe Stunde nördlich von der Arena in Hamburg rumgefahren und habe den Martin Schwalb getroffen. Selbst eine Hamburger Handball-Legende. Und Schwalbe weiß ja als mehrfacher Pokalsieger in seiner Karriere und als Hamburger ganz genau, was es bedeutet, dieses Turnier. Das hat er uns ausführlich erklärt, warum Kiels klarer Sieg im Finale ihn nicht überrascht hat. Was genau eine Wurfkuh ist, wann der Torwart die Rollschuhe anhat, all das erfahrt ihr in der heutigen Episode. Schwalbe hat geliefert und wie. Also er hat auch analysiert, aber vor allem hat er einfach geliefert. Ich habe echt verdammt viel gelacht und ich hoffe, euch geht's genauso. Viel Spaß mit der Sonderfolge von Hand aufs Herz zum Rewe Final Four mit Martin Schwalb. Das ist, glaube ich, der idyllischste Ort, an dem wir je diesen Podcast hier aufgenommen haben. Vielleicht hört man die Vögel zwitschern. Es ist der Garten von Martin Schwalb. Ich freue mich sehr.
Ja. Danke.
Schwalbe, du hast schön hier.
Ich freue mich auch. Das ist, ja, macht Spaß hier zu leben. Es ist eine tolle Stadt und wir haben ein schönes Fleckchen gefunden, auf dem wir uns auch wirklich sehr wohlfühlen und haben tolle Nachbarn.
Träumchen. Also heute hast du dir mal einen ruhigen gemacht. Das Finale vom Rewe Final Four hast du dir auf der Couch bei Sky, nehme ich an, im Fernsehen angeschaut. Fangen wir erstmal so an. Haben die das vernünftig gemacht, Kretsche, heute?
Ja, wie immer auf allerhöchstem Niveau natürlich. es macht immer Spaß zuzuhören, weil du nicht nur Informationen kriegst, sondern es ist auch der Zungenschlag, der Spaß macht. So ein, zwei gute Sprüche dazwischen, aber immer nah am Spiel. Macht total Spaß, habe ich sehr gern angehört.
Sehr gut. Du selber warst ja Halbfinale im Einsatz gestern in der Halle. Bevor wir so ein bisschen in die sportliche Analyse reingehen, du als der Hamburger überhaupt, der den HSV zu Champions League, Meisterschaft, Pokaltiteln, alles geführt hat, was ist denn so geil an diesem Pokalfinalturnier, dem Rewe Final Four in der Barclaycard Arena?
Es sind einige Komponenten. Fangen wir mal damit an, dass alle Fans, egal welchen Verein es, unheimlich Bock haben auf diese tolle Stadt. Ja, alle sind motiviert und sagen, oh, wenn unser Verein es schafft, da hinzukommen zum Final Four, dann begleiten wir die, dann verbringen wir hier ein tolles Wochenende. Und dann, wenn es natürlich noch so wie in diesem Wochenende ist, mega geiles Wetter, kann ich euch sagen, ist nicht immer so.
Ja, es ist strahlblauer Himmel.
Könnt ihr euch sicher sein. Wenn es dann noch so ist, dann ist das natürlich aus, sind das drei Tage wie gemalt. Du hast eine tolle Stadt, du hast eine tolle Anreise, hast eine super Gemeinschaft um dich rum, alle sind sportinteressiert. Handball per se ist spannend, haben wir jetzt auch wieder gesehen am Wochenende.
Oh ja.
In der Arena ist eine Stimmung, die, wenn du sie einmal mitbekommen hast, dich nicht loslässt, die du immer wieder haben willst.
Ne? Es ist so laut.
Es ist laut. Es ist und vor allen Dingen auch noch in jeder Kurve ist eine andere Fan-Community, die ihren Verein unterstützt. Alle sind fair miteinander. Gestern gab es mal so ein Fan-Battle, sag ich mal, zwischen THW Kiel und SC Magdeburg, wo die sich gegenseitig so ein bisschen angefeuert haben. Das ist eine außergewöhnliche Atmosphäre. Ja, und das eingebettet einfach in eine tolle Sportart und eine tolle Veranstaltung von Jungs gemacht, von Spielern, Betrieben, die das auch wirklich so anerkennen, weil die haben ja selber Bock. Das merkst du ja, da ist ja kein Spieler dabei, der sagt, was muss ich hier? Alle hochmotiviert, alle heiß, alle Feuer in den Augen. Und das macht die Veranstaltung so einzigartig.
Man merkt gleich, wie du da Feuer und Flamme wirst. Das ist schön zu sehen. Wie ist eigentlich deine eigene Historie so im Pokal? Ja, wie oft dabei? Hast du es mal gezählt?
Ich habe fast befürchtet, dass du mich da fragst. Einige Male. Das hat natürlich...
du hast es befürchtet und hast nicht nachgeschaut.
Ich habe mir das noch überlegt.
Mein Gott,
aber die Information hast du doch bestimmt, habe ich gedacht.
Oh, du liebe... Ja, stimmt. Eigentlich könnte ich ja auch mal hier irgendwas beitragen. Ja, genau. Ich dachte, du weißt das bestimmt. Nein.
Also... ich habe als Spieler, bin ich dreimal Pokalsieger geworden, war noch ein paar Mal dabei. Das war damals allerdings noch in einem anderen Rahmen, noch in der Alsterdorfer Sporthalle und so weiter, also noch nicht im großen Rahmen. Als Trainer des HSV Handball hat es natürlich zum guten Ton gehört und da warst du auch immer gehörig unter Druck, um dich für das Final Four zu qualifizieren, weil das hat natürlich jeder in Hamburg von dir erwartet. Ich meine, wir hätten 6-7 Mal in Folge geschafft, uns dafür zu qualifizieren und haben es auch zweimal gewonnen. Das weiß ich natürlich, wir haben 2006 gewonnen, 2010 gewonnen, da erinnere ich mich noch gut dran. Wir haben allerdings auch ein, zwei fiese Niederlagen hinnehmen müssen, weil das natürlich...
Das ist Pokal, ne?
Ist Pokal.
Die tun richtig
und da
weh.
Und da hast du auch kein Heimrecht, haben immer alle behauptet, oh, die Hamburger haben ja Heimrecht. Nein, in der Halle hast du kein Heimrecht.
Weil eben diese vier Blocks.
Weil die vier Blocks, weil alle kommen aus ganz Deutschland und das war jetzt nicht so, dass wir da Heimrecht haben. Und meistens war das auch so, dass die anderen 30 ein bisschen gegen uns auch verschworen haben, um den vermeintlichen Heimvorteil auszugleichen. Und dann war immer. War häufig, nicht immer, aber war häufig so eine Stimmung, so, die war so latent gegen uns.
Bevor wir aus diesjährige Final Four, das Rewe Final Four, nochmal intensiv zurückschauen, wann ist der HSV denn wieder in Reichweite, dass er mal zurück ist?
Davon habe ich gestern auch geträumt, als ich da stand und habe gedacht, wie schön das wäre, wenn da mal wieder eine Hamburger Flagge beim Final Four gezeigt wird.
Du bist ja voll involviert, muss man vielleicht kurz für die sagen, die es gar nicht wissen. Du bist immer noch voll drin beim
HSV. Ja, natürlich, klar. Ne? Wir versuchen natürlich in der gebotenen Ruhe und auch in der Demut, die wir ausstrahlen und die wir auch leben, versuchen wir natürlich wieder Leistungshandball in Hamburg zu etablieren. Und da muss man natürlich schauen, wie weit das gehen kann. Da muss man auch Realist sein. Aber es wäre natürlich toll, wenn wir uns irgendwann in den nächsten Jahren mal für die Bundesliga qualifizieren. Und wenn man in der Bundesliga spielt, dann hat man vielleicht auch mal irgendwann die Chance, mit ein bisschen Losglück zum Final Four zu kommen. Und da hätten wir natürlich unglaublich Bock drauf. Das wäre klasse und ich würde mich da riesig drüber freuen.
Jetzt brauchen wir noch eine Kennzahl. 10 Jahre, 5 Jahre. Wann seid ihr zurück im Rewe Final Four?
Ja, zwischen 10 und 5 Jahren wäre so eine Maßnahme. Ja. Das wäre schon toll, wenn wir da mal wieder die Chance hätten, zumindest dran zu schnuppern. Ja.
Also fänden zwischen 5 und 10 Jahren. Fänden wir alle cool, ne? Ja. Hamburg, irgendwie, da gehört Profi-Handball. Also allerhöchster Profi-Handball.
Und das wird auch getragen von den Hamburgern. Nur mal so, das ist ja nicht irgendwie aufgestülpt, sondern die Hamburger sind begeistert. Das sieht man auch hier beim Rewe-Final vor. Da ganz Hamburg ist da auch involviert. Und die Kartennachfrage ist natürlich auch hier in Hamburg riesig, auch wenn wir nicht dabei sind. Also Hamburg lebt schon auch den Handball.
Kommen da auch welche zu dir und sagen, Schwalbe hier, Mensch, ich bräuchte noch Karten.
Klar, was glaubst du, was ich da von Nachfragen habe? Ja, gibt es auch immer ein paar, die dann enttäuscht sind, weil die denken, ja, der wohnt doch in Hamburg, der muss doch auf dem Haufen Karten sitzen.
Ist klar, jeder Hamburger
der ist doch da immer in der Halle. Das ist natürlich, da sind wir nur Gast. Da ist natürlich die HBL-Chef und die Barclaycard Arena, da ist für HSVler relativ wenig Möglichkeit. Allerdings dem einen oder anderen kann ich da schon ab und zu mal helfen, natürlich.
Mir hat die HBL zum Glück auch eine Akkreditierung besorgt. Das stand auch auf Messerschneide, aber sie haben es noch hinbekommen. Zum Glück. Ja, bevor wir in die Spiele so ein bisschen reingehen, so dein Gesamteindruck, war irgendwas außergewöhnlich dieses Jahr beim Final Four? War es so geil wie immer? Was wird so bei dir hängen bleiben vom diesjährigen 2019er Turnier?
Habe ich mir schon so auch so ein bisschen Gedanken nach dem Finale gemacht. Zuerst mal Glückwunsch an THW Kiel zum absolut verdienten Pokalsieg. Das haben sie verdient. Und wenn man das jetzt so hört, war das natürlich so auch ein bisschen das prognostizierte Finale. Magdeburg gegen Kiel, darf ich mal so in meiner bescheidenen Art auch mal sagen, habe ich auch so
getippt. Hab sogar ich so getippt. Also das wussten wirklich die totalen Nulpen auch. Da kannst du jetzt nichts drauf anbieten.
Okay, dann nehme ich es wieder zurück. das haben wir doch alle getippt. Und von daher hört sich das erstmal nach Business as usual an. Wenn man dann aber die Spiele mal so ein bisschen einzeln auseinanderpflückt, muss man sagen, dass das eigentlich auch auf Messerschneide stand.
Ein Vollprofi. Ich weiß genau, worauf ich jetzt noch hinaus will. Ne?
Ja,
genau das werden wir natürlich noch machen,
die Spiele auseinander. Ja, ist ja so, wenn man da mal nochmal den gestrigen Tag, also den Halbfinaltag nochmal Revue passieren lässt, muss man sagen, beide Top-Favoriten haben eine super erste Halbzeit hingelegt und beide Top-Favoriten waren dann in der zweiten Halbzeit eigentlich dabei auszuscheiden.
Ja. Ja.
Das muss man einfach mal so sagen. Ich meine, Hannover hat sogar mit 3 Toren geführt gegen den SC Magdeburg. 21-18, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ich kann nochmal mein Handy fragen, ob das stimmt.
Ja, also die waren wirklich echt so richtig in Führung in der zweiten Halbzeit. Das war unglaublich. Die haben sie relativ schnell wieder hergegeben, die Führung. Aber da war Magdeburg stehend K.O. und hat sich mit ganz, ganz viel Glück in regulärer Spielzeit da noch rausgerettet. Ja.
24-21 war es. Also
24-21,
genau, aber Mist. Ist doch alles gut.
Ja, waren aber 24, ist noch dramatischer als 21-18.
Ja, genau.
Später,
da waren noch
gute
10 Minuten
hatte Magdeburg. Nur da waren die mit 3 Toren Führung. Das ist ja schon auch ein Brett. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass du 3-0 führst.
Hast das Momentum voll auf deiner Seite, so, ne? Bis zurück.
War Magdeburg eigentlich weg. Ja. Das haben die Hannoveraner bis dahin dann wirklich in der zweiten Halbzeit toll gemacht. Und das andere Spiel, THW Kiel, waren auch in der Halbzeit durch. Da hat man schon überlegt, wo man abends hingeht.
Ich glaube, 6-7 Tore vor oder so. Ne?
Da eigentlich war schon alles
langweilig.
Auf einmal war es auch noch auf 1. Da stand es nur noch auf 1 und dann kann alles passieren im Handball.
Ja.
Und haben auch haben sich ins Ziel gerettet, beide Mannschaften, muss man sagen. Und auch ein bisschen Glück dazu benötigt, individuelle Klasse. Aber dann war es das prognostizierte Finale.
Ja. Wenn wir nochmal auf die beiden Halbfinals einmal kurz genau eingehen, also 30-29 gewinnt Hannover, Magdeburg gegen Hannover am Ende mit dem allerletzten Angriff. Ist das, mir hat wieder diese Coolness imponiert. Magdeburg hat neulich den letzten Angriff nach Hause gefahren gegen Flensburg. Das erste Mal, dass Flensburg in der Saison Punkte abgibt. Jetzt fahren die wieder so einen letzten Angriff. Die sind schon irgendwie sehr, sehr abgewichst, die Jungs da aus dem Osten.
Also die Magdeburger haben natürlich in den letzten 2 Jahren durch die guten Serien, die sie auch in der Bundesliga immer wieder spielen, ganz viel an Selbstvertrauen dazugewonnen. Und vor allen Dingen, was für mich immer ein ganz wichtiger Faktor ist, ist dieser Automatismus, den du hast. Dieser Automatismus, dass du dich als Mannschaft gemeinsam bewegst, dass der Mitspieler genau weiß, was du denkst, wo du den Ball hinpasst. Und dann wird alles ein bisschen flüssiger, schneller und erfolgreicher. Und diesen Automatismus, den haben sich die Magdeburger über ihre Erfolge und über ihr individuelles Können auch erarbeitet.
Ja.
Auch da ein Kompliment an Bennett Wiegert, der das gut forciert hat. Für mich spielt Magdeburg einen modernen, gemeinsam zielorientierten Handball. Hat man im Halbfinale nicht immer so gesehen, weil natürlich Damgard 16 Tore gemacht hat.
15 waren es. Aber 15 Tore. Was ist denn los
mit dem? Das ist natürlich eine Wurfkuh.
Das ist echt Wahnsinn, ne?
Unglaublich.
Vor allem meistens, der springt ja gar nicht so oft hoch.
Nein, der ist auch nicht groß und so. Das ist auch so ein moderner Handballer, der hat in seinem Kopf und in seinem Arm so viele Wurfmöglichkeiten, dass du ihn kaum verteidigen kannst. Das ist nicht, früher hieß es, musst du als Rückraumspieler 2,48 Meter groß sein und 6 Meter hoch springen, dann klappt das schon irgendwie.
Ja, ja, ja.
Das gibt's, das wird immer Bielecki weniger.
Bielecki damals so.
Ja, genau, so einer, der halt dann drüber springt. Finde heute nochmal Spieler, die über die Abwehrspieler drüber springen, weil in der Abwehr stehen 2 Meter Jungs.
Ja.
Das ist
die auch ganz gut hochspringen
und die auch hochspringen, da kommst du nicht mehr drüber, das ist vorbei. Also musst du dir andere Wege ausruhen. Und da ist der Damgard nur jetzt mal vom Wurfrepertoire und von seinem Wurfvermögen so ein Fingerzeig, wo es in den nächsten Jahren hingeht. Mhm. Ich finde, spielerisch hat er Defizite, hat auch viele Fehlabspiele gemacht. In der ersten Halbzeit hat ihm Kastening da, der Rechtsaußen, der Hannoveraner, hat ihm da 3 Bälle weggenommen, 3 Pässe weggenommen. Das war nicht so gut. Also er macht auch viele Fehler. Aber vom Wurfbild her ist das schon erste Kajüte.
Was hast du gesagt? Eine Wurfkuh? Das habe ich noch nie gehört.
Ist ja, bei uns früher hieß das immer so, das ist eine richtige Wurfkuh.
Aber das klingt so nicht sonderlich, das klingt eher so, ja, was für eine, die dumme Wurfkuh hat wieder geworfen. Nee,
dumm, liebe Güte. Dumm würden wir nicht sagen, aber das, es gibt schon unterschiedliche Arten von Handballern. Das ist ja so. Jeder hat natürlich irgendwo seine Stärken. Ja? Ja, der eine ist ein Techniker, der andere ist ein Abwehrchef, der dritte ist ein Kämpfer, der vierte ist dann halt eine Wurfkuh. Ja. Am Ende des Tages. Das ist halt jemand, dem gibst du einen Ball und dann weißt du, da geht der Richtung Tor. Und das ist natürlich in Damgards, das ist eine par excellence. Und das soll bitte kein nicht despektierlich klingen.
Ja. Nee, das hast du, glaube ich, jeder verstanden. Dass
das soll nicht despektierlich klingen, aber da, ich schätze ihn da sehr. Wir haben auch zum Beispiel früher zu Jakimovic immer Backsteinwerfer gesagt. Der hat immer Backsteine aufs Tor geworfen. Der hat so ganz kurz ausgeholt und da kam so ein Ding raus.
Das ist aber witzig. Ja. Im Basketball ist Backstein ja so ein Synonym
was hier
Brick für einen richtigen schlechten
Scheißwurf. Genau. Ja. Nee, bei uns war das damals, das war ein Russe, Jakimovic, also wirklich ein Sensationsspieler. Aber jetzt schweifen wir ab. Der hat immer Backsteine geworfen.
Ja, das ist, mit dir schweift man irgendwie, aber es ist auch schön, mit dir abzuschweifen. Vor allem in dieser Idylle hier in deinem Garten.
Ja, herrlich.
Damgard ist ja auch, da will ich jetzt einmal dem Finale vorgreifen. Wir arbeiten uns nach und nach durch, aber einmal würde ich gerne vorgreifen, weil wir jetzt bei Damgard schon sind. Er macht nochmal 6 Tore im Finale, 21 Tore in einem Rewe Final Four. Ist natürlich ein Wahnsinnswert. Ich habe mich trotzdem ein bisschen gewundert, dass er der Spieler des Turniers wird und nicht Niklas Landin. Weil was der heute gehalten hat, das war ja abnormal.
Ja, also ein Torhüter hat ja grundsätzlich, der Torhüter des Siegers ist immer gut. Der muss ja gut sein.
Genau.
Das ist ja Standard. Also wenn der Torhüter ist, dann wirst du nicht Sieger, wenn der nicht gut ist.
Genau.
Also ist das immer eine Option. Wäre das jetzt die logische Option? Von daher verstehe ich schon die Wahl, mal einen zu nehmen, der was ganz Außergewöhnliches zustande gebracht hat, obwohl er vielleicht jetzt nicht der endgültige Sieger ist und nicht mit dem Pokal heute Abend im Bett schläft, sondern hat halt verloren. Aber 21 Tore in 2 Spielen gegen Hannover und gegen Kiel. Unter dem Druck, das wird nicht mehr häufig vorkommen. Ich hoffe, wir dürfen noch ein paar Jahre berichten von diesen Final Fours. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Marke von 21 Toren da nochmal annähernd erreicht wird.
Ja, vor allem, muss ja auch sagen, von dem Rückraummann. Ne? Also von außen, wenn der mal 7 Meter reinwirft und 3 Tempo-Gegenstöße, da kommen in Anführungszeichen mal schnell 10 Tore zustande.
Genau. Und hat keinen einzigen 7 Meter geworfen.
Genau. Damgard alles aus dem Feld. Ne?
Ja, das ist eine gute Ergänzung. Das stimmt schon. Wenn du 7 Meter wirfst, ist das vielleicht eher mal machbar. Ja. Aber jetzt für einen Rückraumspieler und keine 7 Meter und 21 Stück, naja.
Was war denn dein Bestwert? Weißt du es?
Ich habe keine Ahnung mehr.
5?
Ich würde sagen, so 20, 19, 20.
Das ist ja komplett gelogen. Ja. Oh, das hätte ich mal. Manchmal hätte ich doch recherchieren müssen. Da hätte ich dir jetzt so schön um die Ohren hauen können, wenn ich die Wahrheit
kenne. Ich habe schon, ab und zu habe ich schon ein paar Buden gemacht.
Gibt es überhaupt Statistiken aus der Zeit? Ich weiß gar nicht. Das ist ja schon.
Ach, jetzt hör doch mal auf. Wir waren ja nicht vor dem Krieg, du. Hör mal auf. Also, natürlich gibt es da Statistiken. Es gibt natürlich jetzt über Bundesliga-Tore und sowas und 7 Meter und alles Statistiken. Ich glaube, ich bin Vierter in der ewigen Torschützenliste der Handball-Bundesliga.
Donnerwetter.
Vierter oder Fünfter.
Da ist ja gerade, jetzt warte mal, wer ist denn? Oh Gott, nee, ich lehne mich.
Weil ja,
bei sowas auf dem Fenster lehne, rede ich immer Quatsch.
Ja.
Lass lieber über das zweite Halbfinale nochmal sprechen. Ich weiß es gar nicht mehr. Hast du es? Du warst ja bei einem bei Sky.
Das erste habe ich kommentiert und das zweite habe ich moderiert. Ja, genau.
Genau, da warst du beim Dennis Bayer dann quasi der Experte mit dabei. Mhm. Über das wir jetzt reden: Kiel gegen die Füchse. Du hast eigentlich schon gesagt, das Spiel ist zur Halbzeit durch. Ich finde es halt dann so erstaunlich. Die Füchse können ja eigentlich gerade nicht tonnenweise Selbstvertrauen haben, so wie die Liga zuletzt gelaufen ist. Wo nehmen die das denn her, dann Kiel nochmal so ins Zittern zu bringen?
Da kann man fast, mache ich jetzt einfach mal, auch beide Halbfinals nochmal zusammenzählen, dass in unserer geliebten Sportart doch häufig derjenige, der allen Ballast von sich geworfen hat, befreit aufspielt und derjenige, der schon als sicherer Sieger dasteht, als hat jetzt haben wir den hat was auf den Schultern und denkt nach und denkt und meint, guck mal, noch ein bisschen auf die Uhr und meint, wenn wir jetzt noch 10 Sekunden spielen, dann reicht's bestimmt mal 10 Sekunden und machen wir da noch mal ein bisschen langsam und auf einmal bleiben die Mannschaften stehen.
Ja.
Und das war der Klassiker. Der THW Kiel war erste Halbzeit, das war griffig, das war im Angriff durchsetzungsfähig, das war in der Abwehr im Mittelblock überragend. Landin.
7 Tore, ja, glaube ich.
Sensationell.
Ja, irre.
Mit Abstand die beste Mannschaft. Wird jetzt jeder Mensch normal sagen, ja, das geht jetzt so weiter. Nee, geht es eben genau nicht, weil die Berliner hatten auf einmal nichts mehr zu verlieren. Die haben gesagt, okay, jetzt sind wir eh schon ausgeschieden, lass uns hier das Beste draus machen. Wir hauen uns nochmal richtig rein, weil wir einen guten Charakter haben und geben nochmal alles. Und auf einmal merkst du, oh, das läuft ja. Und die anderen merken, oh, das sind ja noch 15 Minuten zu spielen. Das sind nicht keine 7 mehr, das sind nur noch 3. Boah, das sind nur noch 2. Ja. Und es wird immer enger. Und dann musst du wieder den Schalter finden und sagen, jetzt musst du wieder Vollgas geben. Jetzt musst du wieder ran, weil der Vorsprung ist ja weg. Mhm. Eine ganz schwierige Situation.
Wie hat es Kiel hinbekommen?
Durch individuelle Klasse. Nicht mehr als Mannschaft. Das haben sie nicht mehr geschafft. Sie haben in der zweiten Halbzeit keinen guten Handball mehr gespielt. Sie haben es durch ihre Abwehrleistung, durch Landin, der hat dann auch wieder ein paar wichtige noch weggenommen. Und durch individuelle Klasse, da hat halt Domagoj Duvniak nochmal schnell einen Stemmer reingehauen. Und das haben sie natürlich immer, das hat so eine Mannschaft wie Kiel immer. Aber in der zweiten Halbzeit waren die Füchse die bessere Mannschaft.
Also, hätten es ja auch beinahe, haben die zweite Halbzeit ja so für sich genommen. Ja, auch
natürlich, deutlich gewonnen.
Ne? Ja, ja. Mit 4 Toren dann, genau, nachdem Kiel
ja, die Füchse hatten ein bisschen das Problem, bis zur, sag ich mal, 48. Minute so ungefähr, leg mich jetzt nicht auf Sekunden fest, dass sie erst Torhüter-Duell halt relativ deutlich verloren hatten. Landin hat das ganze Final Four durchgängig sehr gut gehalten und Heine kam nicht richtig in die Partie, dann kam Malte Semic, der ja, sehr verunsichert wirkt in Berlin, der kommt da nicht zurecht, ja, geht ja jetzt auch nach Minden,
hat nicht funktioniert.
Und dann kam Heine wieder und dann hat er funktioniert und hat noch den Push gegeben, dass es nochmal richtig spannend wurde. Aber das war halt über weite Strecken das Torhüter-Duell schon mitentscheidend, dass die Kieler das Ding gewonnen haben.
5 Paraden Heinevetter und 2 von Semisch, das ist nicht so viel.
Wenn ja, und die 5 Paraden von Heine waren in den letzten, da waren 3 oder 4 in den letzten 10 Minuten.
Ja. War ja eher eine Abwehrschlacht, ne? Also insofern, dann sind Paraden müsste man eigentlich auf einen noch höheren Wert kommen, wenn du bei nur 24 zu 22 Toren bist. Ja, genau. Das Finale dann heute. Ich habe Kiel minimal favorisiert gesehen, aber ich hätte nie im Leben gedacht, dass das in der zweiten Halbzeit so deutlich wird. Hatte ich auch überrascht?
Nee?
Ja, nee. Kannst du ehrlich sagen.
Nee,
ja.
Hat mich nicht überrascht. Ich habe die Anfangsaufstellung von Alfred gesehen und habe mir gedacht, no, Alfred, alter Fuchs, na, hast du wieder gut gemacht. Und Kompliment und auch Glückwunsch an Alfred. Er hat natürlich Jungs anfangen lassen, die gestern gar nicht gespielt haben oder fast nicht. Billig, Reinkind, und Lukas Nilsson. Ja,
ganz.
Und da bringst du ganz frische Jungs. Das ist erstmal auch ein Risiko, darf man mal nicht vergessen. Du hast ja Jungs, die haben am Vortag funktioniert, die auch gut im Fluss waren. Bringt dann eine komplett neue Reihe. Und nachdem die funktioniert haben, war es klar, dass die Kieler über die 60 Minuten das Tempo und die Aggressivität so hochhalten können, dass die Magdeburger mit ihrem etwas engeren Kader auf Sicht Probleme kriegen.
Ja.
Kiel das war wirklich abzusehen. Die konnten voll nachlegen. Da kam ein Duvniak, da kommt ein Sarabec, da kommen neue Ideen, da kam noch ein Weinhold, da kommen neue Ideen. Das ging bei Magdeburg nicht. Und dann als Lagergren sich auch noch verletzt hat und nicht mehr spielen konnte. Mhm. Ein wichtiger Spieler, auch wenn er jetzt vielleicht nicht die meisten Tore macht, aber im Zusammenspiel mit Bezijak und mit Damgaard und O'Sullivan ein wichtiger Mann.
Auch der klare erste Rückraum.
Auch der klare erste Rückraum.
Kommt ja so zur Entlastung.
Genau. Und das hat jetzt auch keinen guten Tag gehabt, leider, weil das war für ihn auch ein bisschen überraschend, dass er da jetzt reinkam. Und dann war es eigentlich schon abzusehen, dass die Kieler sich da durchsetzen können. Ich würde mal sagen, dieses Spiel hatten, wenn es im Handball logische Verläufe gibt, dann hat es einen relativ logischen Verlauf
gehabt. Okay. Also du hast wirklich, zur Halbzeit war es ja komplett ausgeglichen und dann geht es rein in die zweite Halbzeit. Mhm. Magdeburg wirft vorne ein paar Bälle weg, Landin hält ein paar Dinger, Kiel geht in den Gegenstoß. Und
Magdeburg ist natürlich auch von ein paar Persönlichkeiten abhängig. Das ist bei solchen Mannschaften. Magdeburg ist in der Entstehung, da fehlt noch ein bisschen Auswahlmöglichkeit für den Trainer. Als Beispiel auch so Matthias Musche, das war jetzt für ihn, ja, das waren schon große Spiele, die er jetzt da leisten muss. Er ist jetzt der Shootingstar und ist seit 2 Jahren jetzt ganz oben und so, aber er hat heute schon auch ein bisschen Nerven gezeigt. Mhm. Und da fehlt dann auch so ein bisschen der Ersatz. Er hat, hat ja doch einiges verworfen. Die müssen halt rein in so ein Pokalfinale. Ja, da brauchen wir auch nicht drüber. Das weiß er selber auch.
Ich habe ihn auf dem Gang noch kurz getroffen. War auch brutal geknickt und hat gemeint, du, ich kann es ja auch nicht sagen, warum das in der zweiten Halbzeit. Aber hatten wir ja gestern auch so einen Einbruch. Aber dem hat das richtig wehgetan.
Natürlich tut es weh, sowas aber zu sehen. Da lernst du auch. Dann weißt du auch, dass du noch ein bisschen nachlegen musst. Das ist halt im Leistungssport so, dass...
Wobei, man muss ja auch sagen, bei ihm, also jetzt die ganz großen Dinger, so Gensheimer-mäßig, in solchen Spielen dann noch alles reinschroten, ist natürlich gut. Aber ich meine, wir reden über den 200-Tore-Mann in der Bundesliga, irgendwie nach dem, was haben wir jetzt, 27
Spieltag. Aber das ist ja auch unsere Aufgabe, auch das mal anzumerken, dass nicht jeden Tag Sonntag ist,
oder? Okay, ja, stimmt. Du wirst sogar dafür bezahlt.
Das ist ja auch unsere, mal zu sagen, Mensch, ja, natürlich, er wird ja auch oft genug dafür gelobt und auch von uns. Definitiv. Und ich will ihn jetzt auch nicht als Alleinschuldigen da ausmachen, aber da muss auch Kritik erlaubt sein, dass er heute, hat er seiner Mannschaft in den entscheidenden Situationen nicht so geholfen, wie er es jetzt in den letzten zwei Jahren sehr häufig gemacht hat. Um es mal so zu sagen.
Müssen wir bei, ganz interessant, die Linksaußenposition lief ja, war ja auch so ähnlich, oder das heißt so ähnlich, aber da hat zuerst... Landin gespielt, der dann Magnus Landin, ich muss immer kurz überlegen mit den Vornamen, der aber keinen guten Tag hatte, dann kam relativ schnell Rune Dahmke und der hat dann diese ganzen, der schwebt ja da auch immer durch die Lüfte, das war unfassbar. Wie der
ja, vor allen Dingen war das natürlich eine ganz schwierige Situation für Rune Dahmke. Ich meine, Rune Dahmke war Nationalspieler, war der kommende Star des THW Kiel und dann kam Magnus Landin als Ergänzung dazu, für Raul Santos und macht keinen Fehler. Der spielt eine Saison, er verwirft ja praktisch gar keinen. Ich habe so viele Spiele vom THW Kiel gesehen, habe gedacht, das gibt es doch gar nicht. Ja. Der wirft ja alles rein. Ja. Der hat wirklich Spiele, alles rein. Ja. Ähnlich wie Musche. Heute auch nicht so. Hat auch nicht so funktioniert. Ja. Und dann ist natürlich die Situation schwierig. Rune Dahmke hat den ersten Wurf noch verworfen. Der war ein schlechtes Anspiel und dann hat er noch lang hoch an Latte und aus. Also, und dann kam ein Spiel, das hat mich natürlich riesig für ihn gefreut, weil er ein ganz, ganz toller Junge ist und ich mit seinem Papa zusammen Junioren-Nationalmannschaft gespielt habe, wollte ich nur mal kurz erwähnen.
Du liebe Güte.
Ja, ja.
Ja, jetzt reden wir aber wirklich von Zeiten, die ganz weit zurückliegen.
Ja, ist so. Wir haben zusammen Junioren-Nationalmannschaft gespielt, ja.
Aber, also bei dir ist ja was draus geworden, offensichtlich.
Doch, hat auch beim THW gespielt, ja, natürlich. Da bin ich schon, war Mittelmann, und ist jetzt im Aufsichtsrat beim THW.
Ja, sicher. Jetzt blamier ich mich hier wieder. Siehst du, ich kenne also den jungen Dahmke
doch. Nein, das ist eine große THW-Familie. Deswegen hat mich das auch sehr für ihn gefreut. Er ist ein guter Junge und er hat keine leichte Zeit. Ja, es ist ja toll, wenn da einer so gut funktioniert, aber er hat wirklich schon sehr wenig Spielanteile.
Kommst du dann halt auch gar nicht.
Ne? Da kommst du halt nicht.
Wechselst
halt,
du ja nicht direkt nach dem ersten.
Ja, er hat dann ab und zu mal schon mal gespielt, aber relativ selten, um es mal so zu sagen.
Aber heute, ich hoffe, das tut ihm gut. Also heute war mir wird er sehr in Erinnerung bleiben.
Also das hat man auch danach gesehen beim gemeinsamen Freuen, dass er im Gesicht doch sehr gestrahlt hat. Mhm. Ja, das sieht man ja immer, wie man sich so fühlt. Weil so, ich sag mal, so ein Andi Wolf hat auch gestrahlt, aber hat natürlich jetzt nicht gespielt, dann strahlt es einen Ticken weniger.
Ich glaube heute gar
einen Sieg gar nicht und gestern für einen Sieg Meter. Und das ist natürlich schön, wenn du auch deinen Anteil daran hast und spielen durftest. Ja. Ist doch klar.
Wer mir, wo wir bei Andi Wolf sind, Niklas Landin ist ja auch Torhüter des Turniers geworden. 19 Dinger, 19 Paraden in so einem Spiel, wo es um den Pokal geht, das ist schon, also der ist ja Weltklasse, das wissen wir. Weltmeister ist auch nicht umsonst geworden, aber der spielt ja auch ein gigantöses Jahr.
Also man hat so den Eindruck, als ob dieser Weltmeistertitel ihn nochmal ein bisschen breiter, größer, schneller gemacht hätte.
Der ist schon sehr breit und groß und über 2 Meter und so.
Ja, und sehr schnell. Hat man wirklich den Eindruck, funktioniert sehr gut. Er hat auch das richtige Feeling gehabt. Torhüter leben ja auch viel davon, von dem Gefühl, das sie zwischen den Pfosten haben. Ja, haben sie den richtigen Blick für die Schützen? Können sie das richtig einschätzen, was da passiert im Zusammenspiel mit der Abwehr? Mhm. Es gibt ja so Situationen, wo ein Torhüter, ich sage dann immer, da haben sie die Rollschuhe an, wenn sie nur noch anfangen, nach links und nach rechts irgendwo hinzulaufen, ohne Sinn und Verstand und immer im falschen Eck landen.
Ja, Rollschuh, Wurfkuh, was ich alles lerne hier.
Gesagt, ja, wieder der Torhüter wieder die Rollschuhe an. Man rennt irgendwo hin, weiß gar nicht genau, was da gerade mit ihm passiert. Und er hat jetzt da wirklich ein tolles Gefühl für die Situation. Und natürlich seine Qualitäten, auch die Schnelligkeit, das umzusetzen.
Ja.
Und das war natürlich jetzt ja am Wochenende schon outstanding.
Brutale Leistung. Also die 24 Tore spiegeln es gar nicht so wider, weil das Tempo hoch war, aber der THW hat ja auch insgesamt eine unfassbare Abwehr gestellt dann in Halbzeit 2.
Ja,
ne?
aber das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel, da Winzek und Pekela im Mittelblock, plus natürlich auch die anderen Jungs. Auch ein Duvniak ist ein überragender Abwehrspieler, wo der deckt, passiert auch immer ganz, ganz weh. Das darf man immer mal nicht vergessen.
Auf links halb heute?
Ja, ganz selten, dass ein Rückraum-Rechtsspieler mal entscheidende Akzente setzen kann, weil er da sehr häufig deckt und das macht er gut und auch auf der anderen Seite mit Weinhold, auch einer, der in jeder Situation weiß, was er zu tun hat, das hilft natürlich. Das macht ja, der Kader des THW gibt so viele Möglichkeiten her, dass sie halt jetzt auch diese Kadergröße ausgespielt haben und alle fokussiert waren und aus diesem Grund der logische Sieger sind.
Mhm. Ein letztes, was mir noch aufgefallen ist, du hast schon die Wechsel angesprochen, die so nach und nach kamen. Wie gesagt, am Anfang mit Reinkind, Billig und Nilsson und dann nach und nach kamen die alten Hasen. In der zweiten Hälfte hat ja dann viel der Rückraum Duvniak, Sarabets zusammen. Mhm. Ist ja auch nicht so oft, in der Regel spielt ja einer die Mitte, aber jetzt haben sie mal Mitte und links halb dann Duvniak gespielt. Mhm. Ich hatte so das Gefühl, diese enorme Sarabets hat dann auch mal zwei Dinger weggeschmissen, als Magdeburg überhaupt noch mal aufkam. Aber diese Ballsicherheit vom THW, dass die Magdeburg wehgetan hat, weil sie so gar nicht mehr zum Tempo-Gegenstoßspiel gekommen sind.
Und die zwei haben auch eine Antenne. So eine gemeinsame Antenne, das spürt man. Die haben eine gemeinsame Veranlagung und wie sie das Handballspiel verstehen. Wie sie sich bewegen, wie sie sich ohne Ball bewegen, wie sie aufeinander eingehen, wie die Kreuzungen angesetzt werden. Die sind ähnlich als Handballer sozialisiert, um es mal hochtrabend zu sagen, ja, haben ein gemeinsames Bild und verstehen sich auch persönlich sehr gut. Und das merkt man auf dem Spielfeld. Das hat man auch im Halbfinale gemerkt. Der wird jetzt, wenn der Sarabets ins 1 gegen 1 geht, wird der Duvniak den nie alleine lassen. Der wird immer schauen, dass er anspielbar ist und dass er für ihn da ist. Genau andersrum, wenn Duvniak Druck macht, versucht Sarabets schon eine neue Position einzunehmen und hat auch im Kopf, was macht er gerade. Das ist die spielerisch stärkste Variante des THW. Ja. Mit Weinhold auch dabei. Das hat man auch im Halbfinale gesehen. Die haben wirklich auch, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, sehr, sehr guten Handball gespielt und sich sehr gut bewegt. Und dann sind die ganz schwer zu greifen.
Es ist ja auch schön, dass der THW wieder da ist, ne? Weil wir hatten in den letzten Jahren auch viel, da haben sie viel geholzt oder Duvniak musste alles entscheiden. Da war es jetzt nicht so ansehnlich.
Aber in dieser Saison haben sie auch ihre Angriffsproblematiken durchaus das eine oder andere Mal gehabt. Also ja, es ist schon viel Brechstange, es ist schon viel Würfe auch aus dem Rückraum und manchmal laufen sich fest. Also das Angriffsspiel ist sicherlich noch nicht auf dem höchsten Niveau oder High-End. Da können sie sicherlich noch was machen. Da sind Flensburg und Magdeburg meiner Ansicht nach im Moment die führenden Mannschaften. In den letzten zwei Jahren davor waren es die Rhein-Neckar-Löwen, die wir jetzt hier nicht vergessen sollen.
Ja,
mit Andi Schmid, waren da führend im Angriffsspiel. Andi Schmid hat seine Jungs gestellt und dann ging die Post ab. Also da hat der THW sicherlich noch das größte Potenzial. Jetzt am Wochenende hat es über Kampfgeist, Motivation, auch gemeinsame Motivation, hat es gut funktioniert und aus dem Grund haben sie es gewonnen.
Machen wir einen Strich drunter und das Final Four. Zwei Sachen würden mich noch interessieren. Bleiben beim THW. Werden sie noch Meister? Holen die Flensburg noch ein? 4 Punkte Rückstand?
Es ist wirklich machbar jetzt. Ja, es ist machbar. Sie werden jetzt natürlich auch den Druck noch mitnehmen. Und wenn man weiß, dass die Rhein-Neckar-Löwen eigentlich die Saison jetzt schon in den Sand gesetzt haben, komplett. Und sie haben nur genau eine Chance, noch was Positives zu machen. Und das ist am Ostersonntag zu Hause gegen Flensburg zu gewinnen.
Ja. Das ist Pflicht, ne?
Sonst ist Rum. Das ist natürlich die Chance, das THW. Ja. Und wenn man ehrlich ist, die Rhein-Neckar-Löwen haben sich in dieser Saison nicht mit Ruhm bekleckert. Weder in der Champions League, noch im Pokal, noch in der Meisterschaft. Das wissen sie auch selber, dass das keine gute Saison ist. Und du hast ja eine Sommerpause vor der Brust. Und da willst du jetzt nicht noch als Meistermacher von Flensburg auch noch in die Geschichte mit eingehen.
Ja, richtig, richtig.
Das ist schon eine Riesenmotivation. Live, Fernsehen, alle werden hingucken am Ostersonntag. Ja, wir sind auch live vor Ort und das ist schon die Chance. Und dann das Spiel in Kiel. Wenn sie nur noch 2 Punkte Vorsprung haben, das wird natürlich dann ein richtiges Brett für die Flensburger.
Ich bin extrem gespannt. Also, wir müssen ja, genau, Kiel und Mannheim müssen sie noch spielen.
Das sind die zwei. Und man muss dazu sagen, eins noch: Die Kieler müssen in Berlin noch spielen. Also es ist ja nicht so, dass die Kieler jetzt da durchgehen wie Persil am Himmel.
Persil am Himmel. Du liebe Güte. Das ist, kann ja niemand Phrasenschwein für aufstellen, weil das sind ja gar keine Phrasen, das sind ja irgendwelche...
Irgendwelche Blödsinn.
Schreibst du dir das nachts
auf? Ja, klar. Was könnte ich mal so aufmachen? Nein, aber es ist ja jetzt nicht so, dass die da jetzt sicher keine Punkte mehr abgeben. Das ist jetzt nur so ein bisschen, wenn ich jetzt Flensburger wäre, würde ich sagen, naja, also die Berliner sind jetzt wieder ein bisschen fit. Die sind jetzt auch stinkig, dass sie gegen die verloren haben. Und in Berlin müssen die Kieler nicht jedes Spiel gewinnen. Ja, ja. Also ist sicher nicht so. Füchse das würde ich so jetzt so als die Chance für die Flensburger ansehen. Glück, ja.
Ach Mensch, eins habe ich ja noch. Komm, da müssen wir nochmal drauf zurückkommen. Das andere Thema, was ich noch wollte, Sander Sargosen. Das war ja wie ein Blitzschlag, dass der 2020 zum THW kommt.
Und ich habe einen Tag vorher noch mit seinem Berater telefoniert und der hat mir erzählt, dass er jetzt nach Deutschland, nach Kiew kommt und ich habe es nicht gerafft. Ich weiß ja, dass er der Berater von Sander Sargosen ist. Hätte ich das ja mitkriegen müssen.
Ja, wie, der hat dir das gesagt und wie, du hast es nicht
gerafft? Nein, der hat mir nicht gesagt, der hat mir nicht gesagt, dass er jetzt wegen Sander Sargosen nach Kiel fährt.
Ach, das ist der Berater nach, Entschuldigung,
der Berater ist nach Kiel gefahren. Berater ist an...
Das hast du nicht überrissen in dem Moment.
Da habe ich gedacht, warum fährt der nach Kiel? Habe ich überhaupt nicht überrissen. Deswegen Blitz aus heiterem Himmel. Und da habe ich gedacht, ist ja ich Idiot, hätte ich auch drauf kommen können. Weil der mir noch erzählt, oh, ich fahre jetzt nach Kiel und am Wochenende können wir uns vielleicht auch treffen und so. Und ich habe das überhaupt nicht auf die Reihe, auf die Kette gekriegt.
Schwalbe, journalistisch müssen wir noch arbeiten.
Ja, wirklich. Da habe ich auch gedacht, sag mal, du bist ein Amateur, Schwalbe. Hättest du mal nachgefragt. Ich hätte nur einmal nachfragen müssen. Hätte er mir das gesagt. Naja, gut. Oder vielleicht auch nicht.
Sehr geil.
Aber ja, fand ich auch. Der Nachrichter, Trottel. und finde ich eine super Nachricht. Ja. Finde ich eine super Nachricht. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich jetzt der THW-Fan des Jahrhunderts bin, sondern einfach für den Handballfan in Deutschland. Weil das ist
bei
so
dir als HSV
genau auch schwer. Ne? Aber ich wollte nur sagen, so einen Jungen in der Bundesliga zu sehen, so ein begnadeter Handballer, können wir uns alle drauf freuen. Und dass der sich bewusst nicht irgendwo jetzt von einem kleinen Verein aus Skandinavien für die Bundesliga entscheidet, sondern der kommt von Paris Saint-Germain.
Genau.
Und ein Spieler, und der sagt, ich möchte in die Bundesliga, ich möchte das erleben. Und das ist für mich so ein tolles Zeichen und das sollte Schule machen. Denn es kann nicht sein, dass die absoluten Topstars sich da einen schlauen Lenz irgendwo machen und nicht in der Bundesliga spielen. In dieser Liga, die so viel Emotionen, so viel Freude und so viel Spaß bereithält, das finde ich schade. Und da finde ich das einen ganz, ganz tollen Punkt, dass der Junge kommt.
So, und jetzt, ich hatte mir das so, das ist natürlich eigentlich das allerwichtigste Thema. Jetzt müssen wir doch noch einmal zum Rewe Final Four zurückkommen. Wie konnte ich das vergessen? Es war für mich das Bild überhaupt. Duvniak überlässt Gislason, normal stemmt ja der Kapitän den Pokal hoch, aber Alfred Gislason, er kann auch andere Pokale gewinnen, ERF und eventuell die Meisterschaft, aber diesen Pokal, das wird ja das letzte Mal gewesen sein. Das war schon ergreifend, oder?
Das zu sehen. Natürlich. Also, und Alfred hat das ja auch mehr als verdient. Weil er ist einfach ein richtiger isländischer Holzhacker. Ja, das ist einfach ein guter Typ. Das ist einfach ein guter Typ, das muss man ja mal so sagen. Ja, das ist immer so, ach, und der Gislason und so. Nein, das ist ein cooler Typ. Mit dem kannst du dich super unterhalten, mit dem kannst du Spaß haben, mit dem kannst du auch abends Spaß haben, mit dem kannst du dich über unterschiedliche Sachen unterhalten. Das ist einfach eine Persönlichkeit und aus dem Grunde...
Und ein ganz ordentlicher Handballtrainer ist er auch, ne?
Ja, aber das weiß ja jeder. Ich wollte ja jetzt genau mal die Sachen sagen.
Hast du auch recht.
Ja, das weiß ja jeder. Da wird er immer dann drauf. Natürlich ist er ein guter Handballtrainer, aber einfach so, als dass man das auch mal versteht für die Menschen, die da jetzt nicht täglich damit zu tun haben.
Wunderbar. Die wollen wir auch
einfach
abholen.
Das ist einfach ein guter Typ und mit dem kann man Spaß haben. Mit dem könntest du jetzt heute Abend noch losgehen und ein bisschen lachen und er ist bodenständig, aber trotzdem immer gut drauf. Also das macht schon Spaß und von daher sind solche Szenen natürlich auch immer ein Zeichen, wie gut er mit seinen Jungs zurechtkommt und wie gut die zusammenhalten.
Ja, ein Riesenzeichen von Duvniak. Was hast du dir, oder machst du dir Gedanken über sowas, dass es ja jetzt, dass da eine unfassbare Ära zu Ende geht,
denkst
du über
sowas nach? Alfred wird seinen Nachfolgern so schwer wie möglich machen wollen. Ja, natürlich, so viel Titel wie möglich einheimsen, am besten deutscher Meister und ERF-Pokal gerade noch hinterher. Ja. Um mal zu schauen, was sie da in der nächsten Saison auf die Beine bringen. Ist keine einfache Situation. Das merkt man immer erst, wenn jemand weg ist. Das ist ja im Leben. Wir Menschen sind ja so strukturiert, dass wir immer meinen, das Neue und das Andere wäre dann das Bessere. Und dann merken wir auf einmal, oh, stopp mal, so schlecht war das hier gar nicht, was der da über einen langen Zeitraum
war. Mir geht das auch so. Das war mein erster Gedanke heute. Also, krass, das war jetzt das letzte Mal, dass der Gießler so...
Ja, genau. Und das wird jetzt alles neu. Das muss neu aufgestellt werden. Da gibt es dann neue Gewinner und Verlierer, auch innerhalb einer Mannschaft, innerhalb eines Vereins. War ja natürlich klar, der eine wird dann wieder mehr spielen. Der findet, der Trainer hat vielleicht eine andere Taktik, wie auch immer. Und das muss dann auch erstmal wieder zusammenwachsen. Das ist nicht einfach, aber...
Wobei der Übergang ist ja jetzt geregelt mit Jiecher, ne? Dadurch, dass der jetzt...
Der ist geregelt. Also. Trotzdem ist es was anderes, weil ob du jetzt als Co-Trainer daneben bist und das begleitest, oder ob du der bist, der das dann allein entscheiden muss. Und dann gibt es ja auch Situationen im Spiel, wo du entscheiden musst. Glaub mir, ich bin immer... Ich war 16 Jahre lang Bundesliga-Trainer. Und ich behaupte heute noch, dass ich die ersten 2-3 Jahre, als ich Bundesliga-Trainer war, da war ich so ein Lehrling. Da war ich so ein Amateur. Weil du in diese Situation kannst du nicht lernen. Da musst du Erfahrungen sammeln. Da musst du wissen, wenn es 5 Minuten oder 3 Minuten vor Schluss 16-16 steht und du kriegst gerade 2 Minuten und dann kriegst du nochmal 2 Minuten und dann hast du die grüne Karte noch und dann kriegt genau der 2 Minuten, wo du nicht weißt, wenn du für den einwechselst und du musst aber dann noch die Angriffstaktik festlegen und jetzt geht es um alles und ist ein Druck im Kessel und jeder guckt dich an.
Ja.
Das ist nicht normal. Glaub mir, das ist eine Aufgabenstellung, ist das nicht normal. Das musst du wissen. Da oben müssen sich Automatismen festsetzen, dass du weißt, okay, wenn jetzt das und das passiert, kriege ich das so und so geregelt. Das ist nicht so einfach, das muss man lernen. Und wenn du das jetzt gleich beim großen THW Kiel lernst, ist eine herausfordernde Aufgabe.
Ist der Philipp Jiecher schon so weit?
Ich glaube, natürlich trauen wir ihm das alle zu. Er war ein herausragender Spieler und ist ein hochintelligenter Kerl. Natürlich wird trauen der THW ihm das auch zu. Ich will das auch gar nicht an seiner Person festmachen, aber das ist grundsätzlich so. Nee,
nur mal das mal
so
generell zu erklären. Ich fand, allein jetzt, wie du das aufgezählt hast, ist mir fast fündig geworden, obwohl ich ja gar keinen Druck habe, jetzt irgendwas zu entscheiden.
Aber stell dir mal vor, da rennen 10.000 Leute schreien und ein Toben und ein Pfeifkonzert und dann kommen so außergewöhnliche Situationen.
Ja.
Weißt du, wenn es normal ist, du spielst 6-6, aber da kommen ja zum Schluss kommen ja immer solche Situationen. Da kriegt der 2 Minuten, dann kriegen die 2 Minuten. Ah, Trainer, wir sind in Überzahl. Nee, wir sind in Unterzahl, noch 30 Sekunden. Und jetzt, was machen wir jetzt? Und du musst den bringen. Und der Torhüter, oh Gott, ich muss auch mal raus. Und ach du Scheiße. Und die Schiedsrichter regen dich auch auf. Und
oh, da freue ich mich schon. Das werde ich beobachten. Nächstes Jahr. Wie Philipp Jiecher das alles geregelt. Ist echt spannend zu sehen.
Ja, das ist so. Und da brauchst du schon gewisse auch Erfahrungswerte und so. Von daher, das ist ein Job, der im Fokus der Öffentlichkeit unterm hohen Druck stattfindet. Das kann Riesenspaß machen, aber ist auch nicht immer ganz einfach.
Das war unsere Sonderfolge zum Rewe Final Four, aber das ist nicht die einzige, die entstanden ist an diesem Wochenende. Wir haben noch 2 weitere Episoden von Hand aufs Herz aufgenommen in den Katakomben der Barclaycard Arena. Alexander Bommes kennt ihr sicher aus der ARD, der Handballmoderator oder moderiert auch noch andere Sachen. Der war übrigens selber früher ein richtig guter Handballer. Mit ihm habe ich 1 Stunde gesprochen. Das ist ein Vollprofi, mit dem kannst du dich einfach mal 1 Stunde hinsetzen und richtig gut über seine Karriere, über den THW und über den Handball allgemein reden. Und Christian Prokop, habe ich mir sehr gewünscht, dass der Bundestrainer hier möglichst bald mal zu Wort kommt. Jetzt war es soweit und ich will noch gar nicht zu viel vorweggreifen, aber ich finde Christian Prokop, er war wirklich sehr offen. Er hat tief blicken lassen, das waren 2 Gespräche, genauso wie das mit Alexander Bommes, aus denen ich wahnsinnig viel mitgenommen habe. Ich hatte da echt viel Freude daran. Die kriegt ihr in den nächsten Wochen serviert, hier bei Hand aufs Herz. Bleibt uns einfach gewogen, bleibt dran. Abonniert das Zeug hier auf Soundcloud, Spotify, wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Klickt auf Abonnieren, holt euch das Ding jedes Mal aufs Handy oder wo auch immer ihr hört. Lasst uns gerne Kommentare da, sagt uns, was euch gefällt, was wir noch anders machen können, was euch noch besser gefallen würde, wen wir einladen wollen, wie auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart und dann bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Herz.
Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel.